Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Theologik. Mein Name ist Thomas Dirksen und mit mir zusammen im Studio ist Erik Löwen und wir begleiten Sie durch dieses Programm. Seit mehreren Wochen sind wir jetzt dabei, jede Woche einen Einblick zu gewinnen in eine andere Weltreligion. Wir haben bereits über das Judentum, über die katholische Kirche, wir haben über den Buddhismus, Hinduismus gesprochen und auch schon über die Zeugen Jehovas. So solltest du die vorigen Ausgaben vielleicht verpasst haben, aber gerne wissen wollen, worum es in diesen Weltreligionen geht, dann will ich dich einladen, diese nachzuhören auch auf unserer Internetseite oder unserer mobilen App unter Podcasts. Und heute soll es dann um die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage gehen, oder die auch bekannt ist als die Mormonen, sich selbst aber schon nicht mehr unter diesem Namen gerne präsentieren. Heute ist Erik hier, um über die Kirche von Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu sprechen. Willkommen hier, Erik.
Dankeschön.
Sag mal, wo fängt diese Kirche an? Wir haben vielleicht alle schon von denen gehört oder wissen alle, dass sie auch hier in Paraguay zugegen sind. Mhm. Und im Gegensatz zu den Zeugen Jehovas wissen wir über die Mormonen sehr wenig, ja, oder über die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. So, wo kommen diese her, wo ist es mal entstanden und warum wächst diese Gemeinde so?
Ja, von der Gemeinde oder Kirche wissen wir wirklich wenig. Man sieht manchmal so in Ascension die großen Tempel und so, und ich habe das mal ausgenutzt, als sie mal Tag der offenen Tür hatten, eine Woche lang. Ich war mir nicht sicher, warum die das hatten, weil das ist sonst niemals der Fall. Da dürfen nur die Heiligen hin. Und ich weiß nicht, ob das Renovierungsarbeiten waren. Und das ist so interessant, so einen Tempel zu sehen. Die sind bekannt dafür, dass sie nicht knausern bei ihren Tempeln. Das sind wunderschöne, große Installationen. Und ja, von denen weiß man so wenig, dass ich auch immer, als ich mit denen begegnete, mit ihnen über von ihnen selbst sie als Mormonen nannte. Und auch wenn ganz groß auf ihren Tafeln steht, dass sie die Heiligen der letzten Tage sind, so. Das waren so Geschichten, da konnte ich mir nachher nur am Kopf fassen, dass ich das getan hatte. Also das ist auf jeden Fall nicht eine Art und Weise, wie man mit solchen Leuten in Kontakt kommt, sie mit dem falschen Namen anzureden oder mit einem, den sie nicht mögen, ja. So, das ist wirklich so, als ich da mal reinging, da wurden noch die Doktrinen ein bisschen erklärt und ich merkte, ich hatte da wirklich, wusste davon nicht viel. Aber wenn wir dann ein bisschen den Ursprung anschauen, dafür haben wir uns heute ja hier vorbereitet, dass wir mal ein bisschen davon lernen können. Man datiert da das Ursprungsjahr auf 1830, und das ist mit dem Gründer Joseph Smith in den USA. Und Joseph Smith ist dann auch also der Gründer dieser Sekte. So, der hat dann im Jahr 1823, also ein bisschen vorher, bekam er seine ersten Offenbarungen, wo Gott, also der Engel, ihm sagte, dass alle anderen Kirchen praktisch falsch lagen und dass er auserwählt war, damit er der wirkliche Prophet Gottes sei und die wahre Kirche gründen würde. Ja. Das soll ihm dann der Engel Moroni gesagt haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf behalten habe. Immerhin ist ein Engel, sozusagen. Ja. Und dann, aufgrund dieser Offenbarungen, die ihm dann der Engel Moroni gegeben hatte, hat er dann das Buch der Mormonen geschrieben. Ja, oder auch, wir hatten uns gerade vorher noch, bevor wir hier dieses Programm anfingen, angeredet, das ist das Neue Testament Jesu Christi. Es ist eins von also die höchste Autorität der Mormonen, also so wie wir die Bibel haben, haben sie dieses Buch. Es ist sozusagen ihre eigene Bibel, das dann Joseph Smith dann mal soll von dem Engel bekommen haben. Und auf diesen Offenbarungen hin dann hat er dann so die Gemeinde gegründet und eine Theokratie installiert. Also in der Theokratie heißt das, laut ihnen heißt es dann, dass Gott direkt in dieser Stadt regiert, also dass es sich ganz nach der Bibel richtet, was dann aber in Wirklichkeit bedeutet, also die geistlichen Führer, die machen dann die ganze Arbeit der Stadt, also die verwalten die ganze Stadt. Und diese Stadt ist dann die Salt Lake City in Utah und die wurde sehr wohlhabend und ist auch eine Stadt, die bisher sehr charakterisiert ist, dass sie sehr geordnet und schön ist. So, sozusagen haben sie dann auch eine Stadt, einen Ort gegründet, wo sie dann abgeschottet von allen anderen lebten. Ja? Und das ist zum Beispiel ein bisschen ähnlich, wie wir Mennoniten das auch erleben. Ja? Das ist ein interessanter Vergleich, der mir einfiel. Sie sind mal vor 200 Jahren in die USA gesiedelt, inmitten von nirgendwo, in der Prärie, zwischen den Bergen, in Utah grad, und haben sich eine wunderschöne, wohlhabende Stadt aufgebaut. Ja, so. Es fand ich sehr interessant, dass da so Vergleiche zu ziehen sind. Ja. So, und dies ist so ein bisschen der Ursprung, wo man sagen, dass es auf Josephs mit einigen Offenbarungen liegt. Und dann ist da eine Theokratie entstanden und diese hat sich dann nachher auch durch andere Propheten dann weiter verbreitet und ist dann auch nach Paraguay gekommen, ja.
Du hast auch schon kurz ihre eigene Bibel erwähnt. Sie nehmen ja zwar unsere Bibel auch zu ihrer Lektüre, aber haben noch eine andere Bibel, ein weiteres Evangelium, wie du es sagtest, von Jesus Christus, das komplett gleichgestellt ist und wenn nicht sogar ein bisschen höher als die Bibel, die wir lesen, ja, so. Was hat es mit dieser Bibel auf sich?
Ja, dieses Buch der Mormonen, oder dieses neue Evangelium, ist gerade das Buch, was der Engel Moroni Joseph Smith offenbart hat. Und das kam 1829 dann in der englischen Sprache raus, wollen wir so sagen. Das Buch selbst ist originell, also so laut den Legenden dann, den Geschichten. Müssen nicht unbedingt sagen, dass es Legenden sind, aber die Geschichte, so, wie sie es erzählen, ist, dass er das auf Goldfolien geschrieben bekommen hat von diesem Engel. Dieser Engel hat ihm eine Art Brille gegeben, um das lesen zu können. Und diese Übersetzung hat er dann seinem Freund diktiert, woraus dann das Buch ins Englische dann nachher auch übersetzt ist. Und das ist sozusagen die Schrift, die originell war so ein reformiertes Ägyptisch, sagen dann die Geschichten. Und dieses Buch soll dann die Offenbarungen sein, die der Engel Moroni Joseph Smith gegeben hat, über das Evangelium, über bestimmte Lehren, die dann weitergegeben werden sollte, was das wirkliche, das wahre Evangelium dann war. Und dieses Buch erzählt ein paar ganz interessante Geschichten, ja. Das erzählt zum Beispiel, dass der Garten Eden in Wirklichkeit in den USA war, so in Missouri genauer gesagt, im Bundesstaat Missouri. Und dass nach der Sintflut Noah dann nach Asien kam, also dann da Israel und so weiter, und wo dann sie sich alle ansiedelten und dann ist dann der Rest der Bibelgeschichte sozusagen entstanden. Und davon sollen dann aber jedoch wieder einige irgendwann zurückgesiedelt sein in den USA, also Völkergruppen. Und da soll dann auch der auferstandene Christus nachher seine Gemeinde gegründet haben. Ja. Und diese Leute sind die, die diese Geschichten von Jesus in den USA sozusagen aufgeschrieben haben und aufbewahrt haben. Und das dann vergraben haben. Und das haben die dann da vergraben, also die Gruppen Leute, weil sie dann im Jahr 420 nach Christus große Verfolgungen erlebten. Und um dass diese Geschichte aufbewahrt bliebe, haben sie diese Goldfolien damals vergraben. Und der Engel Moroni hat sie dann Joseph Smith wiedergegeben, um damit man diese Botschaft wieder neu finden konnte und sie, ja, sozusagen dann jetzt auf das wahre Evangelium sich wieder aufbauen könnte. So, es ist eine sehr klein bisschen verrückte Geschichte sozusagen, aber dies ist dann so die Geschichte, wie sie erzählen, das sind diese Goldfolien dann, wo sie herkommen und dass sie dann diese Geschichten erzählen. Ja. Und da haben wir jedoch, wenn man das Buch selbst anschaut, einige Kritiker oder so, haben da sich mehr Arbeit hineingelegt und gesagt, ja, wollen wir uns anschauen, ob dies wirklich wahr ist, ja. So, da haben sie da einige Probleme hingestellt, die ein bisschen die Wahrhaftigkeit dieser ganzen Geschichte in Frage stellen, ja. Also wir haben zum Beispiel von einem Buch, wo es gesagt ist, dass 420 nach Christus rausgekommen ist, ungefähr 10.000 Zitierungen von der King James Bibel, also es ist sozusagen die Luther-Bibel in Englisch, die 1611 rauskam, aber das Buch soll 420 nach Christus sein, so das macht nicht sehr viel Sinn zu sagen, dass da so viele Zitate sind von einer Bibel, die so viele Jahre später existiert, wovon man weiß, ja, diese wurde so und so aufgeschrieben, dieser hat die übersetzt und dass das eigentlich unmöglich ist, dass er die von diesen Goldfolien gewusst haben kann. Ja, die wurden ja auch vorher nicht entdeckt, ja. Die wurden erst 1829 entdeckt. Und Joseph Smith hat auch weiterhin niemals irgendwie gelehrt, wie man diese Goldfolien dann sozusagen lesen sollte. Diese sollte er, hat er dann nach der Geschichte nach auch wieder dem Engel Moroni zurückgegeben. Aber niemals hat man auch irgendwie gesagt, wo eine, ja, dies ist die Sprache, die soll, die, so liest man sie und dann kannst du schauen. Ja, so steht das im Original sozusagen. Wenn wir Bibel studieren, wir haben in den ersten Jahren jetzt vor kurzem Griechisch gehabt oder auch, und auch ein bisschen Hebräisch. Und dann, das lehrt man Bibelstudenten, damit man sagen kann, okay, du kannst, hier sind die Manuskripte, dies ist die, das Neue Testament in Griechisch. Daran kannst du dann lesen und dann bestätigen, ja, dass zum Beispiel die Bibelübersetzungen stimmen. Und, ja, und dass man das dann auch im Original sozusagen nachlesen kann. Und das hat Joseph Smith niemals getan. Und ja, auch Archäologen und Historiker verneinen ungefähr den Werdegang der Geschichte, so wie Joseph Smith in den Zählt, und vor allem auch, wie in diesem Buch die Völker beschrieben werden, die in den USA waren. Ja, die sagen, das war ganz anders. So, das sind so ein paar Punkte, die so ein bisschen hervorstechen, wo man dann ein bisschen zweifelt an diesem Buch und der Wahrhaftigkeit dieses Buches, ja.
Wenn Sie jetzt ein komplett anderes Buch neben der Bibel noch haben, dann ist ja uns auch schon klar, dass da ganz andere Lehren drin sein werden. Ja, es muss ja schon nur, wenn Sie die Notwendigkeit sehen, noch ein ganzes Buch zu schreiben, um einen Glauben zu haben. So, welche sind die Hauptlehren der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage?
Ja, was lehren dann die Heiligen der letzten Tage? Da sind ganz, wir haben da einige Punkte, habe ich versucht zusammenzufassen. Und das erste ist, dass sie sagen, also weil wir schon gerade jetzt von der Bibel sprechen, dass die Bibel selbst ist nicht ausreichend, sondern man muss eben genau dieses Buch der Mormonen oder das neue Evangelium von Jesus Christus hinzunehmen, sowie auch einige andere doktrinelle Bücher von dem Heiligen der letzten Tage, die wir jetzt nicht dafür Zeit haben, noch tiefer hineinzugehen. Und dass diese sozusagen, wenn nicht gleich, sondern sogar auch noch höher haben, weil bei ihnen ist die Regel, also ein bisschen ein Konzept, dass prophetische Worte von den Propheten der Heiligen der letzten Tage haben einen noch höheren Wert als die Bibel. Also wenn jetzt auch heutzutage noch Propheten von dieser Kirche Worte reden, die von Gott eingegeben sind, so wie sie das dann sehen, sagen sie, dass diese mehr Autorität haben als die Bibel selbst. Und so ist es dann auch verständlich, ja, dass sie eben die Bibel, dann einige von ihren Büchern und dann eben die neueren, aktuelleren Offenbarungen nehmen, ja, als sozusagen zu sagen, dass dies ist die Offenbarung, das ist jetzt, was Gott sagt, ja. Und wir als Christen, vor allem nach der Reform, haben wir gesagt, so wie Luther, sola scriptura, ja, einzig und allein die Schrift. Zum Beispiel sagt uns Sprüche 30, 5-6, alle Worte Gottes sind im Feuer geläutet. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zurechtweise und du als Lügner da stehst. Oder auch Offenbarung 22, 18-19, was ein bisschen ein bekannterer Vers dazu ist, wo es dann sagt, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagungen in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagungen, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. So, da ist das klar gesagt, das ist ein Gerichtsspruch für alle, die diesem Buch der Bibel mehr Worte hinzufügen oder Worte hinwegnehmen, als da sind. Und auch müssen wir sagen, dass wenn wir ihr Konzept von was offenbart wird von Gott, ist anders als wir Christen. Also wir Christen sagen, ja, mit Jesus Christus, er war der Sohn Gottes, er war die letzte, die maximale Offenbarung von wer Gott ist. Mit Jesus Christus und was die Gemeinde und das alles, was nach ihm kommt, Jesus Christus ist das Maximale, was man von Gott wissen kann. Ja, es war Gott, der Mensch wurde. Ja, so, er selbst war da. Alles, was wir brauchen, ist in Jesus Christus. alle Offenbarungen, alle Lehren und so weiter und die Briefe, die wir dann von den Aposteln, von den Zeugen Jesu Christi haben, die schließen das dann ab. Das lehren wir dann. Also die Bibel schließt sich dann. Ja? Da braucht man nichts mehr hinzuzufügen. Das ist nicht, dass jetzt irgendwas veraltet oder veralten wird, sondern das ist das Aktuelle. Das ist das, was wir brauchen. Das ist, Jesus hat sich offenbart. Jesus war mit unter uns. Seine Jünger haben ihn gesehen und haben ihn bezeugt, haben der Gemeinde das gelehrt und das ist alles, das ist die ganze Lehre. Ja? Und bei den Heiligen der letzten Tage ist das, nein, das ist so. Jetzt kann ein Prophet kommen, der kriegt ein Wort Gottes und das kann auf einmal auch ganz anders sein als in der Bibel. Und das ist dann okay, weil es ist ein Wort Gottes, was direkt zu diesem Prophet gesprochen wurde und der das dann weiter sagt. Und das ist dann wichtiger, ja. Und wir sagen, nein, die Bibel ist unsere Autorität. Und danach kommen dann die Prediger, die Leiter, die das dann interpretieren. Eine solche Lehre zum Beispiel, die aufgetaucht ist von mit Joseph Smith, die dann an Einfluss gewann und womit man die Kirche auch sehr assoziiert, ist dann die Polygamie bei den Mormonen. Oder bei den Heiligen der letzten Tage, besser gesagt. Das ist eine Lehre, die sie offiziell später abschaffen mussten als Praxis, weil das dann in den USA nicht mehr erlaubt wurde. Aber als Lehre existiert diese noch. Und das ist zum Beispiel eine Lehre, die dann irgendwann Joseph Smith prophezeit hat und gepredigt hat. Und die man dann hinzugefügt hat, ja, die nicht, die sehr wenig Bibel über oder überhaupt keine Bibelbasis hat, ja. Und Schmidt sagte dazu, dass warum das erlaubt ist, der sagte, dass alle Heiligen, die Seelen dieser Erretteten, sind im Himmel und warten darauf, auf die Erde zu gelangen, in einen Körper hineinzukommen, also sozusagen Fleisch zu werden, dass sie dann irgendwann das Evangelium hören und Teil des Volkes Gottes werden, also ein Heiliger der letzten Tage oder ein Mormon werden. Und Schmidt basierte diese Lehre auf den Königen David und Salomo, die sehr viele Frauen hatten, wie wir wissen. Im Alten Testament war das dann eben Teil der Tradition, Teil des, von der Kultur sozusagen. Und wegen diesem sagte dann auch Schmidt, also kombiniert damit, sagte er, dass zum Beispiel auch Jesus selbst dann Frauen hatte, also dass er verheiratet war. Ja, da werden immer dann die Martha und Maria erwähnt, das sind ja die Geschwister von Lazarus, dass das seine Frauen waren und dass er die deswegen so sehr liebte und so traurig war, dass Lazarus verstarb. Das sind dann so Lehren, die sie, Argumentationen, die sie haben, die sie dann der Bibel ein bisschen aufzwingen sozusagen. Und auch wegen dieser Lehre, wegen diesem ganzen Konzept, sagte Smith dann auch, dass es eine Schande wäre, wenn eine Frau keine Kinder würde zeugen. Und hat dann sehr viel Schwerpunkt auf 1. Timotheus 2,15 gelegt, wo es dann von der Frau sagt, sie aber wird gerettet werden dadurch, dass sie Kinder in die Welt bringt, ja, weil dann eben sie ihrer Aufgabe nachkommt, ja, und es wäre eine Schande, wenn sie es nicht tut. Und das ist zum Beispiel etwas, was ganz gegen die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt die Erlösung aus Gnade, auch 1. Timotheus 2,15. Da redet es nicht von der Errettung von der Hölle sozusagen oder von dem sicheren Tod, sondern das redet davon von eher von einem schlechten Ruf oder von einem Stigma, was man hat, weil die Frau sozusagen, weil Eva dafür war, verantwortlich war, dass die Sünde auf die Welt kam mit dem Sündenfall und dass dieses sozusagen eine Wiedergutmachung sein soll, so stellt das Paulus ungefähr dar, indem sie Kinder zur Welt bringt, die dann aber auch im Glauben wandern. Ja, es hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, ob sie Kinder in die Welt bringt, ja oder nein, sondern dass sie sie zu gläubigen Christen erzieht, ja. Denn sonst hätte ja Paulus auch nicht gesagt, dass man als Single oder als lediger Mensch Gott mehr besser dienen kann, als was er in 1. Korinther sagt. Und auch zum Beispiel zu dem Argument von dem König David und Salomo muss man sagen, dass etwas, was im Alten Testament existiert oder auch sonst in der Bibel, heißt noch nicht, dass es immer von Gott bestätigt oder als gut gesprochen wurde. Zum Beispiel die Schöpfungsordnung, wie Gott alles gemacht hat, erzählt das ganz anders, ja, wo es sagt, es soll ein Mann und eine Frau, die eins werden und ja, zusammenbleiben, ja, da wird uns einfach die Ehe erklärt, ja, und das ist das Ideal, was Gott anstrebt. Und dann mit diesem bisschen kombiniert ist auch eine weitere Lehre, dass es viele Götter gibt, also sie verstehen das Konzept der Dreieinigkeit nicht, dass das Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ein Gott, aber drei verschiedene Personen sind, sondern sie sagen, dass jeder von diesen ein Gott ist. Auch sagen sie, dass jeder Heilige der letzten Tage, also jedes Mitglied von dieser Kirche, wird nach seinem Tod selbst Gott sein. Ja? Für das, was er dann hier auf der Welt getan hat, für seine guten Werke, wird er eines Tages mit Gott da oben regieren und wird selbst Gott sein. Und in der Bibel lehrt uns das eben die Dreieinigkeit, ja, dass es ein Gott mit drei Personen sind, aber nicht drei verschiedene Götter. Und zweitens erzählt es uns, dass Gott als solches, also auch sowohl Jesus Christus als auch der Heilige Geist und Gott der Vater ewig sind. Sie waren schon da, bevor die Welt erschaffen wurde, ja, und so sagt es dann auch von Jesus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, ja, also das war, Jesus war ewig. Der Heilige Geist schwebte über dem Wasser, als die Welt geschaffen wurde und Gott, der Vater, schuf sie. So, wir sehen, dass alle drei Personen von Anfang an dabei waren und auch bevor die Welt geschaffen wurde und auch sind nicht sozusagen erst geboren als Mensch und später werden sie zu Gott. Und eine letzte, die ein bisschen hervorsticht, ist die Taufe der Toten. Daran erinnere ich mich noch, dass man dieses mir in der Ascension erklärte, als wir dann in ihrem Tempel waren, so dass das heißt, dass man für einen toten Menschen, also einen Verstorbenen, einen Freund oder einen Verwandten sozusagen sich taufen lassen kann und man dann dafür beten kann oder sehen kann, dass diese Person errettet wird, so dass es nach dem Tod für die Person noch nicht zu Ende ist, sondern dass sie noch irgendwie sozusagen Zeit hat, dass sie im Totenreich ist und dass sie da nochmal eine Entscheidung für Gott treffen kann. Und das ist also die Basis, was wir dafür geben, sind so zum Beispiel, die wollen wir uns hier ein paar Verse noch anschauen, ist 1. Korinther 15, 29, wo es dann sagt, was machen denn die, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? So, und dieser Vers ist eigentlich, wenn man das so ein bisschen liest, auch im Kontext, ist das eher von Paulus eine Frage als eine Bestätigung. So, Paulus findet dies zum Beispiel verrückt, ja, dass sie sich für Tote taufen lassen können, wenn sie gar nicht auferstehen können, ja. So, und das aber zum Beispiel, er sagt dann, dass Jesus doch auferstanden ist, ja, und also, dass normale Menschen nicht auferstehen und Jesus tat es wirklich, aber wir Christen, wir stehen geistlich wieder auf, ja, nach unserem unser geistlicher Tod, wir werden geistlich auferweckt und es redet eher davon, als von wirklich sozusagen, dass ein toter Mensch sich nochmal eine Entscheidung für Christus machen kann, also davon redet dieser Text nicht. Der andere Text, was in 1. Petrus 3, 18 bis 20 wäre, das ist ein bisschen ein interessanterer Text, dem will ich ein bisschen mehr Emphasis geben. Der ist dann, das sagt es dann so, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. So, da, also dies hat Christus getan. Und dann im 19, in ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. Und das ist zum Beispiel ein etwas sehr, sehr komplizierter Text zu verstehen. Also wenn man diesen Text das erste Mal liest, kommt man sehr schnell durcheinander. Und immer, was man auch gesagt hat, wenn man einen schwierigen Text vor sich hat, den man nicht versteht, man soll ihn dann versuchen, auf Basis vom Rest der Bibel hin zu verstehen. Gerade wenn man sich bei einem Thema nicht sicher ist, was jetzt dieser Text sagt, ist es besser auch manchmal einen anderen Text zu Hilfe zu nehmen und zu sagen, okay, dieser Text lehrt das so, deswegen muss ich diesen Text versuchen auch ein bisschen dahin zu verstehen. Weil wir sagen eben als Christen, dass die Bibel eingehaucht ist von Gott, inspiriert ist und dass sie sich deswegen nicht widerspricht in der Botschaft. Und da müssen wir eben sehen, wie das zusammenpasst mit anderen Bibelstellen. Und der Rest der Bibel, der erzählt uns, dass es einmal auch zu Ende ist. Und vor allem mit dem Tod ist es zu Ende. Dass man auf Erden, in dieser Zeit, wo man ist, die Entscheidung für Christus macht. Ja, und das zum Beispiel sagt Hebräer 9, 27 so. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber ist Gericht. Oder Markus 16, 15 bis 16. Und er sprach zu ihm, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und zum Beispiel zu diesem Text, diese Texte sagen uns, dass zum Beispiel gerade jetzt Markus hier, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig sein und wer das nicht, der wird verdammt sein. Also wer das auf Erden nicht die Entscheidung für Gott macht, der hat dann nachher auch keine Chance mehr. Und was man zu diesem 1. Petrus 3, 8, 19 sagt, da sagt man, dass dieses nicht bedeutet, dass er jetzt gepredigt hat in dem Sinn, dass er sie evangelisiert hat, diese Geister. Also man nimmt an, also es gibt verschiedene Interpretationen, ich werde hier mal zwei erwähnen, dass 3,19 die Geister, die gefallenen Engel sind, es gibt also das eine Theorie, und dass Jesus dort seinen Sieg verkündigt. Er verkündigt, dass er am Kreuz gesiegt hat und dass sie keine endgültige Macht mehr über die Christen werden haben, und dass sie besiegt sind und dass auch sie eines Tages das Gericht werden verdienen. Oder dass diese Geister die vorigen Gläubigen sind, wo man ihnen jetzt ankündigt, dass jetzt das ultimative Opfer in Jesus Christus ihre Erlösung gebracht hat. Ja, also dass sie die Gläubigen, die vorher an Gott geglaubt haben, bevor Jesus Christus kam, dass jetzt für sie endgültig alles, dass jetzt das Lamm gekommen ist, dass die Sünde der Welt hinfortgetan hat und dass sie jetzt den endgültigen Sieg haben. Also das sind so zwei Interpretationen, die Bibelwisser so sozusagen in Betracht ziehen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt evangelisiert werden, dass da irgendwelche Geister oder Toten evangelisiert werden und nochmal die Chance haben, sich errettet zu werden. Und gerade in diesem letzten Beispiel sehen wir, dass sehr schnell Irrlehren entstehen können, wenn bestimmte Verse in Extremen hin interpretiert werden, dass man sich auf solche Lehren dann auch festklammert und dass es extrem wichtig ist, eine gute Bibelinterpretation und ein breites Bibelwissen zu haben. Ja. So, weil diese Lehre ist bei ihnen extrem wichtig. Ja. Das haben die uns auch immer wieder gesagt in den Tempel, als wir dann da waren. Sie haben uns die Becken gezeigt, wo sie dann diese Taufen machten. Und das ist da eine wichtige Lehre, ist dann diese Taufe der Toten. Und dass gerade Irrlehren, die reizen dazu, so solche schwierigen Texte ins Extreme zu ziehen, also eine ganz bestimmte Interpretation aufzuziehen, die mit dem Rest der Bibel nicht unbedingt übereinstimmt, und sich daran festzuhalten, ja, und dann auch eine harte Linie zu ziehen. Also wenn ihr dies glaubt, dann gehört ihr zu den Erlösten, und wenn nicht, dann nicht. Und das ist dann zum Beispiel auch der Unterschied, weil wir schon einmal sagten, zwischen Irrlehren und Sekten und Christen aus verschiedenen Denominationen nehmen wir zum Beispiel die Pfingstler. Die Pfingstler und die Mennoniten haben vielleicht doktrinell verschiedene Unterschiede. Also die einen betonen den Heiligen Geist sehr, die Geistesgaben und so weiter, was man in der Bibel findet und worüber man diskutieren kann. Aber beide sehen ein, dass sie Brüder im Glauben sind, dass sie Gläubige sind und dass jetzt deswegen nicht einer in die Hölle kommt, nur weil er an das nicht so sehr glaubt. Oder mit den Lutheranern, wie immer man das sehen will. Es gibt verschiedene Denominationen. Aber die Irrlehren und die Sekten, die sagen, nein, entweder du gehörst zu uns und du bist erlöst oder nicht. Und alles andere hilft nichts und so. Ja. Und das ist so ein bisschen gerade die Exklusivität der Erlösung, was sie predigen. Und das macht Sekten immer sehr charakteristisch. Und wenn Leute anfangen, so über die Bibel zu reden, über Christen, wo sie sagen, alles andere Christentum ist schlecht, nur unsere Lehre ist wahr, dann, ab dann muss man spätestens sehr vorsichtig sein mit was man vor sich hat. Da muss man anfangen genau zu fragen, was ihr jetzt wirklich glaubt, was diese Leute glauben, nachlesen, nachforschen, Fragen stellen und vor allem in der Bibel nachzuschauen, ja, was die Bibel uns lehrt, was die Bibel über das bestimmte Thema sagt, was sie in ganze Botschaft hinüber sagt und dann daraufhin Schlussfolgerungen ziehen, ja.
Justo González sagte mal in einem Buch, No creáis a todo espíritu, das Gefährliche an einer Sekte ist nicht, sind nicht die Lügen, die sie verbreiten, sondern die Wahrheiten, die sie aufnehmen, um dann Menschen hineinzugewinnen, ihre Lügen zu glauben, ja. Und genau. Da ist es gerade so wichtig, wie du es sagst, uns mit der Bibel auszukennen und zu wissen, dass wenn jetzt ein Gläubiger der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu mir kommt und mir sagt, hör mal, deine Bibel ist ganz okay, aber ich glaube auch noch dieses, dann, dass wir da nicht reinfallen, ja. Und dass, wenn sie uns auch diese Bibelverse aufzeigen, die du zitiert hast von der Totentaufe, dass wir uns da gut informieren und wissen, worum es in diesen Versen wirklich geht, auf dass uns keiner in die Irre führen mag, ja. Und ich will dich auch einladen, wenn du vielleicht diese Verse, die Erik hier erwähnt hat, nochmal aufschreiben willst oder ein bisschen weiter nachfragen willst bei Erik, dass du ihm dann schreibst, er wird gleich seine Telefonnummer noch einmal durchgehen, dass du vielleicht auch die Stichpunkte von dieser Ausgabe abverlangst, damit, wenn wirklich irgendjemand irgendwann bei dir an der Tür steht und dich von ihrer Religion überzeugen will, dass du dann ganz genau weißt, wo stehen wir Christen, was sagt die Bibel und was habe ich zu antworten, ja.
Mhm. Genau, meine Telefonnummer ist 0983 609 678 und da könnt ihr mir gern nach diesen Stichpunkten nachfragen. Die kann ich euch gerne zur Verfügung stellen, die bewahre ich auch alle auf, so dass sie dann auch dafür da sind, weitergebracht zu werden. Und wenn ihr sie auch irgendwie als ein Bibelstudium wollt brauchen, dann auch gern willkommen. Von irgendwelcher Folge könnt ihr das nachfragen. Auch wenn ihr die Bibelverse nochmal genauer wollt oder einen Buchvorschlag, dann kann ich euch auch das zur Verfügung stellen. Ich brauche sehr auf ein sehr interessantes spanisches Buch, so das ist dann, müsst ihr immer nur in Betracht ziehen, ja. Das heißt Qual Camino von Luisa Peters de Walker. So, das ist ein sehr empfehlenswertes Buch zum Beispiel. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen oder Themenvorschläge aufbringen wollt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben und dann versuchen wir diese Fragen, vielleicht irgendeine Nachfrage zu einem bestimmten Thema auch hier in die Sendung mit einzubauen, um uns so untereinander zu helfen und aufzubauen.
Dann will ich nochmal kurz daran erinnern, dass wenn du vielleicht einige Details von dieser Ausgabe nochmal aufpicken willst, dann kannst du diese Ausgabe als Podcast finden auf unserer Internetseite www.ovedira.com.py oder auch in unserer mobilen App unter der Sektion von Podcasts. Danke, dass du dabei warst und zugehört hast. Ich wünsche dir weiter Gottes Segen an diesem Nachmittag und wir erwarten dich nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Theologik mit Erik Löwen. Bis dann.